Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner Mikrofon und im Programm heute zwei sehr unterschiedliche Lebensmodelle. Sollen wir bis ins hohe Alter arbeiten, um uns dann mehr leisten zu können? Das versucht die Bundesregierung gerade attraktiv zu machen mit der sogenannten Rentenaufschubprämie. Oder lieber sehr viel sparen, während wir arbeiten, um dann früher in Rente gehen zu können, zum Beispiel schon mit 40. Frugalismus heißt dieser Trend, der aber auch seinen Preis hat, wie wir gleich hören. Nach den Hilfszusagen für die Meyer-Werft in Papenburg, wie geht es in Rostock weiter? Auch das ein Thema bei uns. Aber zunächst zur Konjunktur, denn für den Finanzminister Christian Lindner gab es heute gute Nachrichten vom Statistischen Bundesamt. Im ersten Halbjahr sind die Steuereinnahmen gestiegen und auch die Maastricht-Kriterien, die Verschuldungsobergrenze, die hält Deutschland locker ein mit einer Defizitquote von 1,8%. Allerdings war es das dann schon wieder an guten Nachrichten, denn die Konjunkturstimmung, die ist mau. Und die Wirtschaft, die tritt auf der Stelle. Einer der Gründe, die Verbraucher halten sich derzeit beim Geldausgeben sehr zurück. Aus Frankfurt, Mischa Erhardt.
Nach einem ernüchternden IFO-Index stellen auch die Konsumforscher der GfK und des Nürnberger Instituts für Marktentscheidungen fest, dass die Verbraucherstimmung in den Keller gerauscht ist. Unternehmenspleiten und die Sorge um den Arbeitsplatz aufgrund von Sparmaßnahmen der Unternehmen verunsichern Verbraucherinnen und Verbraucher. Daher legen sie lieber Geld auf die hohe Kante, anstatt es auszugeben.
Der Privatkonsum ist die große Enttäuschung des ersten Halbjahres,
sagt der Chefvolkswirt der ING Carsten Jeski.
Das liegt ganz deutlich daran, dass die deutschen Verbraucher verunsichert sind. Einerseits versucht man, das verlorene Einkommen wieder ein bisschen aufzustocken und legt das Geld zur Seite. Andererseits ist die Unsicherheit geopolitisch, aber auch die politische Unsicherheit in Deutschland so hoch, dass die Deutschen wirklich wieder ihrem Ruf alle Ehre machen als Angstsparer Europas und damit Geld eher sparen, wenn sie denn können, als es auszugeben.
Wirtschaftlich gesehen trübt das enttäuschende Konsumklima die Perspektiven weiter ein. Denn seit Monaten galt als ein möglicher Wachstumstreiber im zweiten Halbjahr der private Konsum in einem Umfeld, in dem die produzierenden Unternehmen mit allerlei Gegenwind zu kämpfen haben. So sind nach jüngsten Daten des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Quartal vor allem Unternehmensinvestitionen deutlich gesunken. Die Investitionen in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sanken um mehr als 4%, Investitionen in Bauten um 2%. So haben die Statistiker in Wiesbaden denn auch bestätigt, dass im zweiten Quartal des Jahres die Wirtschaft um 0,1% leicht geschrumpft ist. Dennoch schreiben Volkswirte wie Felix Hüfner von der Schweizer Bank UBS den Konsum als möglichen Wachstumstreiber für die kommenden Monate noch nicht ab.
Ich glaube, dass diese Ausgangslage von steigenden Realeinkommen doch dazu führen könnte, dass mehr konsumiert wird. Denken Sie auch daran, dass der Dienstleistungskonsum ganz gut funktioniert. Die Leute fahren in den Urlaub, gehen in Restaurants. Was nicht passiert, ist diese Güternachfrage.
Auch nicht aus dem Ausland. Denn auch die Exporte, eine sonst tragende Säule der Wirtschaft hierzulande, schwächeln. Besserung ist erst einmal nicht in Sicht, denn nach einer heute veröffentlichten Umfrage des IFO-Institutes in München sind auch die Exporterwartungen der produzierenden Unternehmen zurückgegangen.
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wichtige Märkte wie zum Beispiel China im Augenblick eben bei weitem nicht so gut laufen, wie sie vorher gelaufen sind. Mit anderen Worten, eigentlich einer der ganz großen Wachstumstreiber auch der deutschen Industrie, nämlich die starke Nachfrage aus China, ist im Augenblick deutlich schwächer. Und das schlägt sich dann eben auch hier in diesen Bereichen nieder.
Sagt Ökonom Ralf Solveen von der Commerzbank. Währenddessen wirken aus finanzpolitischer Sicht Maßnahmen wie die Schuldenbremse und haben dafür gesorgt, dass das staatliche Defizit im ersten Halbjahr leicht gesunken ist. Spart sich Deutschland in eine neue Krise? ING-Chefvolkswirt Carsten Jeski.
Ein traditionelles Konjunkturprogramm würde in der aktuellen Lage auch nicht helfen, das ist ganz deutlich. Es hilft aber auch nicht, dass wir ja eher versuchen zu sparen. Es gibt nicht diesen einen Hebel, den ich aktuell umlegen kann. Wir brauchen einen langen Atem, wir brauchen eine langfristig orientierte Wirtschaftspolitik, die Vertrauen schafft, sodass Unternehmen wieder investieren und auch Verbraucher in der Lage sind und willens sind, um Geld auszugeben, sodass wir auch wieder Konsum bekommen.
Der ING-Chefvolkswirt im Beitrag von Mischa Erhardt. Das größte Wachstumshemmnis der kommenden Jahre dürfte nicht nur, aber besonders auch in den ostdeutschen Bundesländern der Mangel an Arbeitskräften werden. Denn die zahlenmäßig starke Babyboomer-Generation, die demnächst in Rente geht, hinterlässt eine große Lücke, die nur schwer geschlossen werden kann. Deshalb versucht die Bundesregierung, das Arbeiten im Alter, also jenseits des regulären Renteneintrittsalters, attraktiver zu machen, finanziell attraktiver. Johannes Kuhn erklärt, worum es geht.
Länger arbeiten als bis 66 soll sich lohnen, und zwar durch eine sogenannte Rentenaufschubprämie. Was sich ändert, vom Prinzip her nicht viel.
Aus individueller Sicht ist es ja so, dass Sie heute schon über das Regelrenteneintrittsalter hinaus arbeiten können und gleichzeitig Rente beziehen können,
sagt Johannes Geier, Rentenexperte des DIW. Denn das Einkommen von Senioren wird schon heute nicht auf die monatlich ausgezahlte Altersrente angerechnet. Das Neue wäre, statt die Rentenzahlung monatlich zu erhalten, soll es die Möglichkeit geben, nach einem Jahr die gesammelte Gesamtrente auf einen Schlag zu erhalten. Johannes Geier vom DIW.
Aus individueller Sicht ist der finanzielle Vorteil meiner Verständnis nach vor allem der, dass damit Abgabenfreiheit und eventuell Steuerfreiheit geworben wird.
Konkret sollen die Arbeitgeber ihre Beiträge zur Arbeitslosen- und Rentenversicherung direkt an die arbeitenden Senioren auszahlen dürfen, was für die immerhin 10,6% mehr Bruttogehalt bedeuten würde. Voraussetzung für die Rentenaufschubprämie ist, dass es sich nicht um einen Minijob handelt. Hintergrund der neuen Auszahlungsmethode ist der Fachkräftemangel. Die Bundesregierung hat angekündigt, das Arbeiten jenseits der Regelaltersgrenze attraktiver machen zu wollen, auch für Arbeitgeber. Die mussten bislang bestehende Verträge übernehmen, wenn jemand weitermachte. Diese Verträge waren aber in der Regel unbefristet. Künftig sollen solche langjährigen Mitarbeitenden auch befristete Verträge erhalten können, wenn sie die Regelaltersgrenze überschritten haben. Nach Vorstellung der Bundesregierung sollen die Pläne ab 2027 greifen. Nach 5 Jahren dann soll die Bundesregierung prüfen, ob die Maßnahme wirklich wirkt. Daran zweifeln zum Beispiel die Gewerkschaften. Anja Piel vom DGB spricht von Mitnahmeeffekten.
Wir nehmen im Grunde genommen Geld aus den Beitragszahlerkassen in die Hand, um Menschen länger in Arbeit zu halten, die möglicherweise sowieso länger gearbeitet hatten, während die, die nicht gesund sind und das auch gar nicht schaffen können, trotzdem früher ausscheiden.
Zudem belastet die Idee die Sozialkassen so Piel. Doch auch die Arbeitgeber zeigen sich wenig angetan.
Diese Rentenpolitik ist ein Schildbürgerstreich,
so BDA-Chef Steffen Kampeter in einem Audio-Statement.
Erst subventioniert man das vorzeitige Ausscheiden aus dem Erwerbsleben, beispielsweise Rente mit 63. Jetzt will man finanzielle Anreize machen und die alten Regeln beibehalten, dass man länger arbeitet. Das kostet doppelt, ist irrational. Viel besser wäre es, alle Frühverrentungsanreize endgültig und nachhaltig zu beseitigen.
Eine Abkehr von der sogenannten Rente mit 63 wiederum ist weder mit den Sozialdemokraten noch mit den Gewerkschaften zu machen. DGB-Vertreterin Piel.
Die Leute, die jetzt übrigens mit 64,5 in Rente gehen können, die haben ja an Beitragsjahren weit mehr als der Schnitt der übrigen Beschäftigten gearbeitet. Und denen muss natürlich auch weiter die Möglichkeit erhalten bleiben, so viel früher ist es ja gar nicht, aber etwas früher in Rente zu gehen.
Das Bundeskabinett soll die Pläne zur Rentenaufschubprämie bereits in der kommenden Woche verabschieden.
Arbeiten bis ins hohe Alter, über die finanziellen Anreize, die Bundesregierung plant, Johannes Kuhn. Anreize, die sicherlich nicht bei allen Menschen fruchten dürften, vor allem nicht bei denjenigen, denen Geld nicht so wichtig ist, die bewusst ihre Lebenshaltungskosten klein halten, sehr viel zur Seite legen, um eben im Alter nicht so viel arbeiten zu müssen oder sogar planen. Und das ist tatsächlich extrem, mit 40 in Rente zu gehen. Frugalismus heißt dieser Trend aus den USA, dem auch hierzulande immer mehr Menschen folgen. Doch wer kann sich das überhaupt leisten? Und wie hoch ist der Preis für eine solche Extrem-Frührente? Konstantin Röse hat sich umgehört.
Finanziell unabhängig zu sein, davon träumt auch Florian Wagner. Er gehört zu einer wachsenden Bewegung von Supersparern, sogenannten Frugalisten. Der 37-Jährige rechnet vor, wie er sein Ziel erreichen will, möglichst früh in Rente zu gehen.
In absoluten Zahlen sind es bei mir aktuell 4.500 Euro monatlich, die ich zur Seite legen kann, weil eben das Einkommen als Selbstständiger so das letzte Jahr bei 6.000 Euro netto lag, was natürlich sehr viel ist und ich auch sehr dankbar dafür bin. Aber deshalb ist die Sparquote aktuell auch sehr hoch.
Frugalisten investieren einen Großteil ihres Einkommens zum Beispiel in Aktienfonds, um schon mit 40 oder 50 in Rente gehen zu können. Dahinter steckt ein Lebenskonzept, das ursprünglich aus den USA kommt, aber auch hierzulande immer mehr Anhänger findet. Florian Wagner verdiente als Ingenieur in der Automobilindustrie gut, als er vom Frugalistentrend erfuhr und von nun an seine monatlichen Ausgaben hinterfragte.
Ich bin statt U-Bahn mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Abends habe ich selber gekocht, Wocheneinkauf gemacht und nicht mehr blind Döner, Pizza jeden zweiten Tag, weil der Tag so stressig war. Also ich habe meine Lebensqualität verbessert, darum geht es nämlich. Und gleichzeitig habe ich mehr Vermögen auf die Seite legen können.
Vor 5 Jahren kündigte Wagner seinen Job und machte sich selbstständig. Ein Risiko. Doch mittlerweile ist sein Vermögen laut eigenen Angaben auf 480.000 Euro angewachsen. Wie bei anderen Frugalisten liegt die monatliche Sparquote bei 70-75%. Zum Vergleich, in Deutschland sparen Menschen im Schnitt gerade einmal rund 11% ihres Einkommens. Viele, weil sie gar nicht mehr können. Frugalismus sei nur etwas für Besserverdiener, so die Kritik, erklärt Thomas Kehl von Finanzfluss.
Man muss es sich auch erst erlauben können. Also wenn man gerade mal, keine Ahnung, 1.800 Euro verdient, dann wird man nicht die Hälfte davon sparen können, weil der Großteil davon wird sehr wahrscheinlich schon für die Miete draufgehen.
Bis zur Rente mit 40 oder 50 ändern sich außerdem oft die Lebensumstände, so Kehl.
Wie realistisch das Ziel ist, das muss jeder für sich selbst durchrechnen. Bei den meisten Menschen ist es dann aber so, dass die Kosten zwangsläufig irgendwann steigen. Also gerade wenn man später mal ein Kind hat oder Kinder hat und in einer Beziehung lebt, das setzt natürlich auch dann wieder voraus, dass auch der Partner oder die Partnerin da mitziehen.
Finanzprofis verweisen zudem auf die Gefahr bei einer Entnahme des Vermögens. Wenn Aktienkurse ausgerechnet kurz vor dem geplanten Ausstieg fallen, könnte die Frührente in Gefahr geraten. Wichtig ist deshalb, einen guten Ausstiegsplan zu haben. Florian Wagner ist mittlerweile etwas von seinem Ziel abgerückt, schon mit 40 in Rente zu gehen. Er möchte weiterhin arbeiten, aber nur so viel, wie er will und ohne auf einen Urlaub oder einen Restaurantbesuch verzichten zu müssen.
Verzichts- oder Einschränkungsentscheidungen mache ich nie. Das heißt, ich denke mir immer, was wäre, wenn ich morgen durch einen Unfall sterben würde. Dann möchte ich eben nichts bereut haben heute.
Das Konzept des Frugalismus auf Dauer durchzuhalten, ist für viele aus der Szene die größte Herausforderung. Über Nacht jedenfalls werden die wenigsten finanziell unabhängig.
Für viele also dann doch wohl nur ein Traum. Konstantin Röse über das Konzept Frugalismus, das zum Beispiel auch dann nicht mehr aufgeht, wenn größere Anschaffungen anstehen, zum Beispiel eine neue Heizungsanlage. Ist diese klimaschonend? Gibt es dafür Zuschüsse vom Staat? Das regelt das sogenannte Heizungsgesetz, sehr umstritten. Seit Ende Februar kann die Förderung beantragt werden, zunächst nur von bestimmten Gruppen, seit heute jetzt von allen Hausbesitzern und Wohnungseigentümerinnen. Lissy Kaufmann mit den Details.
Mit dem Start der 3. Förderrunde des Heizungsgesetzes dürfen jetzt alle vorgesehenen Gruppen Anträge stellen. Bislang konnten das nur private Eigentümer von Mehrfamilienhäusern oder Eigenheimbesitzer sowie Wohnungseigentümergemeinschaften. Ziel der Bundesregierung ist es, dass alte Gas- und Ölheizungen ausgetauscht werden gegen klimafreundliche Alternativen. Mindestens 30% der Kosten werden übernommen, maximal sind bis zu 70% möglich. Das hängt unter anderem vom Einkommen der Eigentümer ab und wie früh sie mit dem Austausch begonnen haben. Bisher sind laut Bundeswirtschaftsministerium rund 93.000 Zusagen erteilt worden. Das Heizungsgesetz schreibt vor, dass seit diesem Jahr jede neu eingebaute Heizung zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Das gilt nur für Neubauten in einem Neubaugebiet. Bereits eingebaute Heizungen können vorerst weiter betrieben werden.
Aus Berlin, Lissy Kaufmann. Für den Ausbau des Mobilfunknetzes finden regelmäßig Auktionen statt, bei denen Lizenzen an Mobilfunkbetreiber versteigert werden. 2019 ging es um die 5G-Frequenzen, die dem Bund damals Milliarden in die Kassen gespült haben. Dabei sei es, zu diesem Schluss kommt das Verwaltungsgericht Köln nun in einem Urteil, nicht mit rechten Dingen zugegangen. Und über dieses Urteil kann ich jetzt sprechen mit Falk Steiner in Berlin. Warum nicht? Warum war die Auktion rechtswidrig?
Ja, es waren 2 Mobilfunkanbieter, die ohne eigenes Mobilfunknetz arbeiten, die geklagt hatten. Rechtstechnisch heißen solche Anbieter Diensteanbieter. Und der Vorwurf lautete, politisch sei ein Deal getroffen worden. Die Netzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und O2 Telefonica sollten auf dem Land, an Autobahnen, an Landstraßen und Bahnstrecken den schnellen Mobilfunk ausbauen. Im Tausch dafür ihre Netze dann aber nicht zwingend für Wiederverkäufer, wie eben die Kläger, öffnen müssen. Und das wurde dann auch tatsächlich so zu einer Bedingung bei der Frequenzauktion. Die Richter in Köln, die kamen jetzt zu dem Schluss, ja, da hat es einen Versuch politischer Einflussnahme gegeben. Und vielleicht etwas überraschend, was das Verwaltungsgericht dann geschlussfolgert hat, Die Politik habe das zwar rechtswidrig getan, es sei aber eben Aufgabe der Bundesnetzagentur, sich dagegen zu wehren und die Vergabe unabhängig von solchen politischen Wünschen durchzuführen, denn die Behörde müsse selbst ihre europarechtlich vorgeschriebene Unabhängigkeit garantieren. Nach Zeugenvernehmungen kam die Kammer zu dem Schluss, dass die Bundesnetzagentur ohne die bemängelte politische Einflussnahme wohl andere Bedingungen für diese Auktion beschlossen hätte.
Nun ist das ja eine schon bemerkenswerte juristische Schlappe für die Bundesnetzagentur, die diese Versteigerung ja organisiert, aber auch, muss man sagen, wieder einmal für den früheren Verkehrsminister Andreas Scheuer. Wie fallen denn die Reaktionen in Berlin aus auf das Urteil?
Naja, das ist so eine klassische Mischung aus, ich sag mal, etwas Schadenfreude, aber auch tatsächlich aus einigen Sorgen. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr unter Volker Wissing, FDP jetzt, will das Urteil ganz in Ruhe prüfen. Es ist ihm aber wichtig, darauf hinzuweisen, dass das Urteil eben in die Zeit der Vorgängerregierung fällt und deren Handeln betrifft. Also diesen Schuh will man sich dort nicht anziehen. Es gibt diverse Äußerungen von Verbänden, die das Urteil begrüßen, etwa vom Verband der alternativen Telekommunikations- und Mehrwertdiensteanbieter VATM, aber auch vom Verbraucherzentrale Bundesverband, auch der begrüßt es. Die Hauptbetroffene, die Bundesnetzagentur, die selber will nun erst einmal in Ruhe prüfen, was das Urteil denn genau bedeuten soll.
Kann man denn schon sagen, welche Folgen das Urteil jetzt hat, also für die Mobilfunkunternehmen zum einen, aber natürlich auch für Kundinnen und Kunden, die ja eventuell jahrelang zu viel gezahlt haben für ihre Handyverträge?
Das gehört zu den ganz großen Fragen, die jetzt gerade einfach noch offen stehen. Direkte Folgen für Kundinnen und Kunden hat es kurzfristig wohl eher keine. Das Digitalministerium in Berlin jedenfalls erwartet solche nicht. Gleichzeitig ist es so, dass alle Beteiligten jetzt erst einmal prüfen werden, ob dadurch zum einen Schadenersatzansprüche entstanden sind. Die Kläger waren ja eben genau deswegen auch vor Gericht gezogen. Zum anderen auch, ob die Netzbetreiber ihre Netze nicht doch jetzt einfacher für Wiederverkäufer öffnen müssen. Was das angeht, muss die Bundesnetzagentur laut Urteil nun eine neue Entscheidung treffen, also diese Entscheidung von 2019 noch einmal aufmachen sozusagen und eine verbindliche Entscheidung treffen. Davon könnten in der Theorie zumindest auch Kunden preislich profitieren, weil dann eben mehr Unternehmen miteinander im Wettbewerb stehen würden. Aber es könnte auch noch eine ganz andere Sache passieren, nämlich dass die Bundesnetzagentur gegen dieses Kölner Urteil vorgeht und eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einreicht. Denn das VG Köln, das hat eben keine Revision zugelassen. Und wenn das passieren würde, dann könnte sich dieser Streit noch einmal hinziehen, bis wir dann wirklich Klarheit hätten.
Warte für die Bundesnetzagentur vom Kölner Verwaltungsgericht. Informationen und Einschätzungen zu dem Urteil waren das von Falk Steiner. Und die schlechte Tonqualität, die bitten wir zu entschuldigen. Die Details der Rettung, die stehen zwar noch nicht fest, aber dass Bund und das Land Niedersachsen der strauchelnden Meyerwerft Papenburg unter die Arme greifen wird mit milliardenschweren Anteilskäufen und Bürgschaften, ist sicher seit letzter Woche. Die Nachricht von der vorübergehenden Verstaatlichung des Schiffbauunternehmens sorgte auch für Erleichterung bei den rund 500 Mitarbeitern der Neptunwerft in Rostock-Warnemünde. Denn die gehört zur Meyer-Gruppe und hofft, bald nicht mehr nur Schiffe bauen zu können, sondern auch riesige Umspannplattform für Offshore-Windstrom. Aus Rostock, Silke Hasselmann.
Mitgefangen, mitgehangen? Diese Frage trieb in den letzten Monaten die Rostocker Kollegen um, ob nun festangestellt oder als Leiharbeiter bei der Neptunwerft GmbH unterwegs. Nein, so die zuversichtliche Vermutung von Personalrat und Gewerkschaft. Wenn Meier strauchelt, falle Neptun nicht ohne weiteres mit, weil die Rostocker Auftragsbücher bis 2027 gut gefüllt seien mit Aufträgen für 10 Flusskreuzschiffe, 2 Marinetanker und für ein Forschungsschiff. Auf der Betriebsversammlung gestern unterstrich der neue Werftleiter Stefan Schmetz, dass die Neptunwerft selbstständig wirtschafte. Tatsächlich sind beide Werften eigenständige GmbHs unter dem Dach der in Luxemburg sitzenden Meyer Neptun Holding. Wie vom Land Niedersachsen gefordert, werde sich die Meyer Werftengruppe nun neu organisieren und dabei den Hauptsitz wieder nach Deutschland zurückverlagern. Außerdem werde der Papenburger Stammbetrieb mit der Firmentochter Tochter in Rostock fusionieren zur Meyer Neptun GmbH, die am Ende insgesamt 5.500 Mitarbeiter zählen wird. Für den Standort an der Warnow werde das keine nachteiligen Folgen haben.
Also es kommt schon eine etwas Erleichterung durch, ne?
Sagt Betriebsrat Behrens nach der Betriebsversammlung im NDR.
Und damit natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen auch ein bisschen Planungssicherheit, auch für die Familien, ne?
Doch sowohl für Papenburg als auch für Rostock gibt es noch einige Unsicherheiten. Zwar will allein der Bund für etwa 400 Millionen Euro rund 90% der Eigentumsanteile der Meyer Werft erwerben und Kreditbürgschaften in Höhe von 900 Millionen Euro ausreichen. Doch die Gläubigerbanken lassen der Bundesregierung nur noch knapp 3 Wochen Zeit, um sich diese Ausgaben vom Bundestag genehmigen zu lassen. Vor dem Hintergrund heftiger Haushaltsspardebatten vermutlich nicht einfach, zumal Kritiker die Frage nach der ordnungspolitischen Klugheit aufwerfen, wenn der Staat in diesem Ausmaß unternehmerisch tätig sein will und damit ausgerechnet den Bau von Kreuzfahrtschiffen mit Steuergeldern unterstützt. Abgesehen davon fragt man sich in Rostock, ob das von der Bundesregierung in Aussicht gestellte Bürgschaftsprogramm für den Konverter-Plattformbau die parlamentarische Haushaltsberatung übersteht. Die Neptunwerft Rostock will mit dem belgischen Unternehmen Smulders riesige Strom-Konverter-Plattformen bauen, also schwimmende Umspannwerke für die Windparks vor den Nord- und Ostseeküsten. Mecklenburg-Vorpommern stehe dazu, dieses Bürgschaftsprogramm zu unterstützen. Das betonte Wirtschaftsstaatssekretär Jochen Schulte nun noch einmal auf der Betriebsversammlung der Neptunwerft GmbH.
Diese Konverterplattform brauchen wir ja nicht nur für uns in Mecklenburg-Vorpommern, um Arbeitsplätze zu generieren, sondern die brauchen wir ja für den gesamten Transformationsprozess erneuerbarer Energien. Der Bund wird insgesamt 10 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Wir werden in diesem Jahr noch dem Landtag einen Gesetzentwurf vorlegen, damit das Land dazu 300 Millionen Euro als Kofinanzierung beitragen kann. Und auch das ist ein klares Signal an den Standort hier in Warnemünde.
Wo der Nutzungsvertrag für ein Teilgelände des bundeseigenen Marinearsenals auf der benachbarten Warnow-Werft längst in Sack und Tüten wäre, gäbe es nicht die Verzögerung auf Seiten der Meyer-Gruppe wegen der Lage der Papenburger Werft. Immerhin, so heißt es aus dem Marinearsenal, soll der Vertrag noch in diesem Jahr feierlich unterzeichnet werden.
Aus Rostock, Silke Hasselmann. Und dann schalten wir zum Schluss der Sendung noch zu unserem Börsenreporter Jan Plate. Heute hat der Streik der Lufthansa-Tochter Discover ja begonnen. Ein Streik, hinter dem ein heftiger Machtkampf steckt. Wir haben schon viel darüber berichtet in den letzten Tagen. Die eigentlichen Streikauswirkungen, die hielten sich dann aber in Grenzen heute, oder?
Also ein großer Teil der geplanten rund 55 Flüge habe stattgefunden, heißt es, wobei der organisatorische Aufwand schon eine große Herausforderung sei und der Ausstand soll ja noch bis Freitagabend laufen. Die Aktie der Lufthansa kann dennoch fast 3% zulegen, was aber wohl unter anderem auch am Billigflieger Ryanair liegt. Unter anderem heißt es da vom Ryanair-Chef Michael O'Leary, die Schwäche der Flugpreise von April bis Juni habe wohl ein Ende gefunden. Schlecht für die Kunden, Hoffnung bei den Airlines und die Aktien von Ryanair, die verteuern sich zum Beispiel um 5,5%.
Ja, der Reisesommer, der geht ja so langsam zu Ende. TUI freut sich aber jetzt schon auf ein starkes Herbstgeschäft.
Viele Gäste würden den Sommer verlängern wollen, heißt es vom weltgrößten Reisekonzern TUI. Der Badeurlaub fange früher im Jahr an und dauere länger. Das beliebteste Reiseziel der TUI-Urlauber in den Herbstferien sei derzeit aber nicht Mallorca, sondern Antalya. Und die Anteilsscheine der TUI, die steigen um fast 5%.
Generell, wir haben es gehört, sind die Deutschen aber derzeit eher sparsam unterwegs. Die Kauflaune hat einen deutlichen Dämpfer bekommen. Hat die Börse auch auf die GfK-Daten reagiert?
Also zum einen macht es natürlich schon nachdenklich. Andererseits hoffen Anleger an der Börse nun natürlich noch mehr auf Zinssenkungen der Notenbanken, um die Wirtschaft zu stützen. Ja, und der DAX verbessert sich um rund knapp 0,5% auf 18.693 Punkte.
Die Versicherungsbranche, die wurde heute von der BaFin gerügt. Wofür?
Na, viele Policen seien zu teuer und entsprechen nicht den Bedürfnissen ihrer Kunden, hat die neue Chefin der Versicherungsaufsicht Julia Wiens auf einer Handelsblattveranstaltung kritisiert. Besonders negativ aufgefallen seien ihr dabei 13 der rund 90 deutschen Lebensversicherer. Und die Aktien der Allianz und Münchner Rück im DAX können aber dennoch durchschnittlich 1% zulegen. Es geht nach oben wohl auch, ja, mit dem generell positiven Gesamtmarkt. Der Euro steht bei einem Dollar 11,66. Die durchschnittliche Rendite Rendite deutscher Anleihen ist bei 2,27% und der Goldpreis steht weiter nur gut 10 Dollar unter dem Rekordhoch bei aktuell 2.515 Dollar.
Börseninformationen von Jan Plate. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft, sagt Eva Bahner.